Herzlich willkommen zur Folge 20 von Jekyll & Hyde. Es ist wieder eine Woche vorbei und wir sind heute mal mit einem Special-Gast am Start. Wen haben wir denn hier? Stell dich mal selber vor.
Mein Name ist Micha Smolik, ich bin 29 Jahre alt, Kampfsportprofi, Schauspieler und im Social-Media-Bereich tätig.
Und früher Polizist, ne?
Genau, 8 Jahre.
Krass.
Oha.
Oha.
Hast du da auch die ganz Bösen verhaftet?
Ich bin ja selber einer von den ganzen Bösen.
okay. Folge 20, Alter. Wir haben endlich.
Ja, wir haben das 20-wöchige Jubiläum.
Das ist echt krass.
Deswegen Mann. Dann auch das Special, oder was?
Ja, deswegen das Special. Ja, genau. Es ist nicht zufälligerweise so gewesen. Es hat einfach mega gut funktioniert.
Du bist auch im Social Media Bereich, hast du gesagt. Das ist auch so Influencer.
Ja, wobei ich mich selber gar nicht als Influencer sehen würde, sage ich euch ehrlich.
Nein?
Hm. Warum?
Weil Influencer alles an den Markt bringen, was sie können und halt nur Kohle damit machen wollen. Und ich mich mehr als Profisportler sehe. Natürlich vermarkte ich auch Produkte, aber bei mir ist es so, dass ich nur Produkte vermarkte, hinter denen ich auch stehe und die ich halt gut finde, wo ich sage, es ist nützlich. Und andererseits nutze ich mein Social Media halt auch, um meine Profikämpfe zu promoten. Ich meine, gerade geht's natürlich nicht wegen Corona und so, aber halt einfach um meine eigene Person bekannter zu machen, die Reichweite noch zu steigern und dadurch dann halt, dass auch mehr Leute die Kämpfe schauen und vielleicht auch mehr auf Kampfsport aufmerksam werden.
Aber gab's mal, also kennst du die Margen eigentlich von den Produkten, die was du bewirbst? Also weißt du, wie viel Gewinnmargen die Firmen bekommen bei den Produkten?
Das kann man anfragen. Also wenn man mit denen zusammenarbeitet, kann man die fragen, was die Margen sind.
Gab's dann zum Beispiel schon mal ein Produkt, wo du zwar sagst, das Produkt ist mega gut und da würde ich auch dahinter stehen, nur ist die Gewinnmarge so ekelhaft hoch, dass du nicht wirklich hinter der Marke stehen kannst?
Also ich persönlich hat's noch nicht. Ich meine, natürlich gibt es da, also es gibt immer diese Anfragen wie mit Glücksspiel und mit irgendwelchen Pornoseiten und mit so Games oder so.
Was ist mit Gaming Booster oder Energy Booster?
Da ich ja bei MyProtein unter Vertrag bin, die haben ja auch Booster in ihrem Sortiment drin, aber die bewerben ja nicht speziell Booster. Aber so einen speziellen Booster A dürfte ich den gar nicht bewerben, weil ich ja, wie gesagt, bei MyProtein bin und keine anderen Supplements bewerben darf. Und B, ist meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Meinung, ist so ein Gaming-Booster ein Quatsch.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht.
Hey, ich mag die Teile voll.
Ja, aber ganz ehrlich, ziehst dir halt irgendwie ein Monster rein oder einen Kaffee oder was auch immer.
Ja, aber da ist halt nicht so viel Zucker drin.
Ja, dann hol den Red Bull ohne Zucker, so.
Ganz ehrlich, ich finde ja die Gaming-Booster nicht schlecht.
Nee, das Problem ist ja nicht schlecht, das ist ja nur meine eigene Meinung.
Das Problem ist bei den Gaming-Boostern, dass da diese Dinge, die was da immer verkauft werden, was drin sind, kann entweder dein Magen nicht mal aufnehmen oder sind so hohe Dosen drin oder so geringe Dosen, dass es deinem Körper schadet oder halt überhaupt nichts bringt.
Ich kaufe nur immer 2 Dosen.
Ja, und die isst dann am Tag,
oder? Ach was? Du Scheiße.
Ziehst durch die Nase so schön mal einen Gaming-Booster hochziehen, so wuhu!
Okay, nein, aber ich kaufe mir die, keine Ahnung, einmal im halben Jahr oder so.
Ja, ich nicht.
So eine kleine Dose kostet vielleicht 30, 40 Euro. Und ihr habt dann für 50, 60.
Ja gut, das muss halt dann letztendlich jeder selber wissen.
Also ich finde, auch wenn es nur Einbildung ist, ich bin danach konzentrierter am Gaming.
Ja, das ist Mr. Placebo.
Was ich aber festgestellt habe bei diesen Gaming-Boostern ist, du musst verdammt oft aufs Klo. Okay. Den Harndrang ohne Ende. Also du musst trinkst es und musst halt direkt wieder. Hm?
Kennt ihr das Eistee-Problem?
Nein.
Nee. Das Eistee-Problem ist, ihr trinkt 1 Liter Eistee und seid am Zocken und ihr geht aufs Klo und gefühlt müsst ihr 3 Liter pissen. So, es vermehrt sich im Magen. Eistee ist schrecklich.
Das habe ich noch nie gehört.
Doch.
Nein, das ist eine Lüge.
Nein, es ist so.
Und vor allem, ich glaube, jemanden, der trainiert und guck dir mal hier.
Ne? Ja gut, Adonis. Entschuldigung, dass ich
heute
der...
Heute haben wir mal einen Adonis am Start, ist noch nicht schlecht.
Entschuldigung, dass ich der dickste Mensch hier im Raum bin. Ist aber auch nicht verwunderlich, bin ich meistens.
Im Dorf. Nein, Spaß. Aber ich glaube, wenn du gerade trainierst und voll viel trinkst, ich denke mal, dass du überhaupt gar nicht so viel auf Klo gehen musst.
Ja, das stimmt.
Weil du halt schwitzt.
Also mal Real Talk oder Real Life Story von mir. Nach meinem letzten Kampf, also wenn du kämpfst, schwitzt du natürlich en masse. Klar, Scheinwerfer, die Anstrengung und alles. Und dann musste ich zum Doping-Test. Und beim Doping-Test muss man natürlich pinkeln. Und ich war so dehydriert, ich hab's nicht hinbekommen. Und dann guckt auch einer noch die ganze Zeit auf deinen Schwanz so. Ja, pinkel dann mal. Es geht halt nicht. So, und dann irgendwie hab ich's halt irgendwie geschafft. Und dann haben irgendwie, glaub, 3 Milliliter oder so gefehlt. ja, das fehlt. Es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht. Da musste ich einfach zwei Flaschen oder so dann getrunken innerhalb von einer Stunde. Und dann habe ich ein bisschen rausgedrückt noch, weil ich so dehydriert war vom Kampf.
Das ist schon krass. Aber so einen Status hatte ich jetzt noch nie. Aber ich bewege mich auch nicht so viel.
Aber du musst dir schon mal so richtig heftig aufs Klo, sodass ihr richtige Schmerzen hattet?
Ja.
So dass es richtig wehtut?
Ja. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehabt, so.
Ja, aber...
So als Kind im Auto, wenn die Eltern nicht rausgehen wollen, dass du aufs Klo gehen kannst, dann sagst du ganz ehrlich, ich muss aufs Klo.
Aber du, bei uns war das damals ziemlich schlimm, wenn wir mit meinem Dad unterwegs waren. Wenn du dann einmal nicht pinkeln warst, dann heißt es ja, hey, wir fahren jetzt nicht nochmal raus. Entweder geht's jetzt oder ist dann
vorbei. Ja, aber so war es bei uns auch.
Dann war es halt wirklich vorbei. Witzige Geschichte. Musstest du schon mal in dem Auto deiner Eltern kotzen? Als Kind so?
Nein. Nein?
Nein. Oh, bitter. Ganz traurige Geschichte.
Aber es gibt eine...
Nee, ich bin jemand, der eigentlich ziemlich reisekrank ist. Sag ich jetzt mal. Also ich bin sehr, sehr ungern Beifahrer und vor allem hinten. Das ist die Hölle.
Das weiß ich.
Das ist schon als Kind so gewesen. Ich habe früher mal so Reisetabletten immer genommen, dass mir nicht so schlecht ist, wenn wir nach Polen oder so gefahren sind.
Das sind Reisetabletten.
Reisetabletten, die unterdrücken die Übelkeit.
Das sind so Beruhigungstabletten.
Kenn ich auch noch nicht.
Oder was? Also, die habe ich genommen. Ja. Also, auf jeden Fall.
Wahrscheinlich so Traubenzucker.
Nein, es war kein Traubenzucker.
Ja, mein Kind, nimm.
Auf jeden Fall, ich hatte die auch ein paar Mal nicht genommen und dann musste ich mich halt im Auto übergeben. Dann wurde mir so eine Kotztüte um die Ohren geschnitten.
Aus dem Fenster raus.
apropos Kotzen, willst du mal die Geschichte von letztens erzählen, wo du dir die Zähne geputzt hast?
Hab ich schon.
Haben wir dich schon erzählt?
Hab ich nicht im Podcast erzählt?
Nein, die hast du mir erzählt.
Ah.
Die fand ich ultra witzig.
Also, ich slide mal ganz kurz rein. Ihr habt kein Thema vorbereitet, oder?
Doch, wir sind noch gerade
eingeladen. Wirklich doch hier. Okay. Du machst das Thema, oder?
Okay, yeah, yeah.
Du bist Thema.
Michael, wir kommen gleich zu dir, ich muss nur noch...
Nee, war hier so komplett random.
So, hä, was geht hier? Ich muss nur noch
einmal... Er fängt so mit einer Kotzgeschichte
an. Ja, du hast mich gefragt, ob ich in dem Auto von meinen Eltern schon mal gekotzt habe.
Aufgrund von egal. Auf jeden Fall, kurz witzige Side-Story. Ihr kennt bestimmt diese Bürste, wo man seine Zunge reinigen kann.
Zungenschaber.
Ja. Keine Ahnung, wie das heißt. Nennen wir es den Zungenschaber. Und normalerweise für mich kein Problem mehr. Und... Ich habe dann halt ganz normal meine Zähne geputzt, danach mit diesem Zungenschaber meine Zunge abgeschabt und dann halt die Bakterien runtergezogen. Und dann bin ich ein bisschen zu weit nach hinten gekommen, ja, und dachte mir so, okay, wow, raff dich mal. Wenn du dich mal hier berührst an den Zäpfchen mit der Zunge, mit diesem Schaber, dann denke ich auch, oh Gott, ey, das war knapp. Egal, weitergemacht, und dann musste ich ins Waschbecken kotzen. Ja.
Oh mein Gott.
Ja, das ist...
Die Vorstellung ist einfach so...
Ich hatte davor nichts gegessen, ich hatte davor noch einen Schalke Cornflakes gegessen, ich habe Kellogg's Max oder so, kurze Schleichwerbung hier. Und
kam die Milch noch kalt hoch?
Nein, hä?
Nein?
Dann kannst du direkt gleich wieder Zähne putzen.
Ja. Der Geschmack war nicht schlecht, weil du hattest nicht so viel Magensäure.
Oh Gott, das ist
Honig. Ach, egal.
Ich habe jetzt eine Frage an unseren Promi. So, du bist ja Kampfsportprofi und wie wir wissen, so oft verloren hast du ja in deinem Leben noch nicht.
Im Kickboxen noch nie.
Ja, und glaubst du, dass es für dich persönlich ein Riesenproblem ist, weil du so hoch gehypt wirst, dass wenn der erste Lose kommen sollte, dass, also weißt du, was ich meine? So dieses, was mache ich eigentlich, wenn ich dann mal richtig aufs Maul bekomme?
Also natürlich ist der Druck schon hoch, wenn man anfängt mit Kampfsport, mit Kämpfen und so, ist es so, dass man sich halt gar keine Gedanken macht. Man kämpft halt einfach. Man macht halt einfach so sein Ding. Und man merkt halt, je mehr man bekannter wird und je mehr man gewinnt, desto mehr steigt der Druck. Weil A, man will sich selbst nicht enttäuschen, man will die anderen nicht enttäuschen, seine Fans. Und das ist dann schon, man macht sich da schon Gedanken. Und das ist halt so die Kunst, dass man dann das irgendwie ausblendet. Und ich sag dir ehrlich, also natürlich, ich glaube, jeder Fighter hat irgendwie Angst zu verlieren. Nicht Angst vor dem Gegner, sondern Angst zu verlieren. Nicht aufgrund der Tatsache, dass man verliert, sondern einfach diese Enttäuschung, dieses, man hat da so viel reingesteckt und dann hat es irgendwie doch nicht geklappt. Und bei mir natürlich nochmal extremer. Ich meine, ich habe 32-0 im Profibereich. Und
ja, die Null ist halt schon ein Statement so. Und wenn aber da halt die Null nicht mehr steht, ist halt schon
krass. Das Ding ist, die Null wird aber bleiben, weil ich bin ja vom Kickboxen jetzt gewechselt zum MMA. Und
ach, machst du gar kein Kickboxen?
Nee, also ich habe jetzt erstmal, ich weiß nicht, ob es einen Comeback-Kampf mal geben wird, aber momentan habe ich mich dafür entschlossen, dass ich mich ins MMA wage Und einfach aus dem Grund, ich habe es auch schon in meinem YouTube, auf meinem YouTube-Kanal gesagt, irgendwann vergeht so die Lust. Ich meine, ich habe 8 Jahre Kickboxen gemacht und wenn man dann merkt, irgendwie ist das nur noch ein Zwang, also du trainierst, weil du musst und nicht, weil du irgendwie richtig Bock drauf hast und irgendwie, du hast das Gefühl, du kommst nicht mehr weiter, also persönlich nicht mehr weiter, dann ist irgendwas, läuft irgendwas schief und dann habe ich halt gesagt, okay, ich muss mich weiterentwickeln. Dann kam halt, ja, ich habe so ab und zu mal ein bisschen MMA trainiert, habe richtig Spaß gemacht und dann kam halt so, hey, ich verliere jetzt auch mal wieder im Training, ich verliere gegen Leute, die 70 Kilo haben, also fast 30 Kilo weniger als ich auf dem Boden und dann denke, wow, ich kann echt noch richtig viel lernen. Ich meine, das heißt nicht, dass ich im Kickboxen nicht auch noch viel lernen kann, aber das war einfach ein komplett neuer Bereich. Jo, und dann habe ich gesagt, okay, ich starte durch und dann kam halt Corona. Ich wollte dieses Jahr eigentlich viermal kämpfen im MMA. Hat halt dann leider nicht funktioniert, aber mal sehen, wie es nächstes Jahr geht. Also Ziel ist definitiv UFC.
Und das ist dann erstmal, also nicht UFC, sondern MMA, das wäre nur deutschlandweit? Oder wäre das
auch? Erstmal ist es deutschlandweit. Ich kämpfe erstmal für GMC. Das ist eine, ich würde sagen, der größte deutsche, die größte deutsche Organisation. Und dann mal sehen, wie es weitergeht. Muss man aber eh jetzt abchecken mit der ganzen Lage und wie das halt funktioniert. Ist halt alles echt ein bisschen schwierig.
Gibt's für dich irgendjemanden, wo du gesagt hättest, gegen den hättest du gern mal im Kickboxen gekämpft? Also irgendjemand, keine Ahnung.
Also ehrlich gesagt habe ich da mir gar keine Gedanken gemacht. Mir war das immer relativ egal. Jeder, der mir vorgesetzt worden ist, gegen den habe ich halt gefightet. Deswegen auch die ganze Geschichte damals. Also die Leute, die mich jetzt verfolgt haben, die kennen das. Diese Geschichte, dass ich Angst hatte vor diesem einen Gegner, der mich herausgefordert hat, ist halt absoluter Quatsch gewesen, weil, also wenn man mich kennt als Kind, ich habe als 10-Jähriger gegen 16, 17-Jährige geprügelt und mir war das immer scheißegal. Also mich juckt es einfach nicht, egal wer da vor mir steht. Und ich habe jetzt aber nicht wirklich im Kickboxen einen Wunschgegner, sage ich dir ehrlich.
Ja, das so von früher, welche, die was schon verstorben sind, irgendwelche Legenden oder sowas.
Ja, geil wäre halt gewesen, so gegen einen Remy Bonjasky so zu kämpfen. Aber das Ironische dabei ist, ich habe dann halt bei ihm trainiert. Also das war dann auch okay. Cool.
Krass.
Nicht schlecht. Und hast du so einen Zukunftsplan, wie lange du das machen möchtest, so abgesehen in den nächsten 5 Jahren oder in den 10 Jahren?
Ist natürlich immer schwer zu sagen, auch wegen Verletzungen und wie es halt weitergeht. Also ich habe jetzt auch im Dezember 2019 habe ich einen Kreuzbandriss bekommen und dann denkt man sich auch erstmal so, wow, fuck, das kann ziemlich schnell vorbeigehen. Habe mich dann relativ schnell aber wieder aufgerafft, ohne Operation. Habe jetzt praktisch kein Kreuzband mehr drin, aber habe die ganze Stabilisation durch die Muskulatur und es funktioniert. Aber trotzdem macht man sich dann Gedanken, denkt sich, wow, krass. Also wenn irgendwie was passiert, dann kann man halt nicht mehr kämpfen. Was macht man dann? Und deswegen auch der Grund, warum ich auch so viel noch mache, also gerade auch Social Media, weil das so ein zweites, drittes Standbein.
Ja, auch Profis versprechen sich.
Zweites, drittes Standbein ist. Und ja, also ich würde schon ganz gern so bis ich 35 bin, auf jeden Fall noch kämpfen, wenn es mein Körper zulässt und wenn die Möglichkeiten eben bestehen. Aber ich bin halt auch offen dafür, wenn jetzt irgendwie eine andere Möglichkeit entsteht, wie in der Filmbranche oder so, dass ich dann darüber swipe. Aber ich muss halt einfach schauen, wie sich die momentane Lage entwickelt, weil das ganze Corona-Zeug sich halt einfach so die ganzen Pläne ein bisschen verändert hat.
Ja, du verdienst halt dann wahrscheinlich kein Geld dadurch, dass du halt keine Kämpfe machen kannst.
Ganz genau.
Das heißt, also deswegen ist halt wichtig, halt diese anderen Standbeine zu haben. Gerade, ich denke mal, Social Media, YouTube, Marketing, also
oder halt jetzt Placement auch oder Twitch.
Genau, Twitch. Ich habe jetzt auch angefangen auf
neu
Twitch.
Neu auf Twitch.
Ja, neu auf Twitch, The Smolik. Und das macht echt richtig Spaß. Also bin jetzt eigentlich, gut, ich habe früher als Kind auch immer gezockt. Ich bin eigentlich nicht der Zocker, aber Twitch ist ja momentan, oder mittlerweile muss man eigentlich fast sagen, keine Zockerplattform. Also da streamen ja auch ganz normale Leute.
Nicht nur,
da streamen ja auch Leute, die ganz normal reden.
Ja, so. Just Chatting-mäßig, ja.
Ich mache halt auch viel Motivation und so Zeug. Es macht auch einfach Spaß.
Wenn wir zu diesem Motivationszeug kommen, wenn du jetzt, du kriegst eine Nachricht von einem Fan, die was sehr schwierig ist, also wo man schon raushören könnte, er hat vielleicht leichte Tendenzen zum Selbstverletzen und oder psychosomatische Störungen oder so. Du würdest es merken, dem geht's ultra, ultra beschissen. Bist du dann nicht auch selber irgendwie an dem Punkt, dass du, wenn du ihm schreibst, könntest du was Falsches schreiben und er könnte es falsch auffassen und wenn du nichts schreiben würdest, dann bist du vielleicht schuld, dass er sich irgendwas antut oder sowas?
Das Problem bei dieser Geschichte ist, man muss da halt immer voll differenzieren, weil das ist einfach so, viele schreiben einfach, dass ich ihnen antworte. Und es gibt auch wirklich Leute, und man glaubt es kaum, aber es ist so, die schreiben halt wirklich die kranksten Stories und Geschichten, wo man sich denkt, Alter, krass, und es ist halt einfach alles gelogen. So, und man, natürlich,
halt die Aufmerksamkeit
zu. Genau, natürlich kann man das nicht wissen, aber es gibt halt auch Leute. Und ich kriege halt auch sehr, sehr viele Nachrichten. Natürlich gucke ich auch in meine Nachrichten rein, und wenn ich sehe, dass jemand glaubhaft irgendwas schreibt und ich gucke mir dann auch sein Profil an und denke mir so, okay, dem könnte ich abkaufen, dass es wirklich so ist. Nicht, dass der nur irgendwie Aufmerksamkeit will oder in Kontakt mit mir kommen möchte. Weil es merkt man relativ schnell, wenn man mit denen geschrieben hat, dass die dann schreiben, kann ich mal deine Nummer haben oder können wir uns mal treffen? Oder so, dann kommen so ganz andere Fragen und gar nicht mehr zu dem Thema. Oder du merkst, die wollen sich gar nicht helfen lassen. Aber nochmal, um zu deiner Frage zurückzukommen, ist natürlich ein schwieriges Thema. Also ich mache mir jetzt nicht Gedanken, dass die dann sich dann wegen mir, dass die dann Schaden erleiden, weil ich versuche natürlich dann immer so zu helfen, dass die davon eher wegkommen. Und zum Glück habe ich in der Vergangenheit eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass die durch mich dann eher auf die positive Seite gerückt sind und dann halt die Motivation bekommen haben durch mich, weil ich dann doch ein bisschen mehr Einfluss irgendwie hatte auf sie tatsächlich als irgendwie die Eltern. Also es ist schon eine krasse
Nummer. Du bist halt ein starkes Vorbild für manche Leute halt auf jeden Fall. Deswegen ist es halt auch immer gefährlich. Du musst halt auch wirklich differenzieren, was du halt sagst und was du halt nicht sagst.
Das stimmt, ja.
Weil du weißt ja selber, wenn du was Falsches sagst in der heutigen Zeit, dann ist der Shitstorm um die nächste Ecke und dann kannst du mit deiner Karriere ziemlich schnell bergab gehen.
Nicht nur das, auch wenn du in der Öffentlichkeit bist und irgendwas machst. Mhm. Ja, also ich meine,
da gucken ja 1000 Augen drauf, ja.
Also mehr. Ja, du bist ja ein ganz normaler Mensch und du machst halt auch mal deine Fehler. Und wenn du aber in der Öffentlichkeit bist und es sieht irgendjemand oder filmt irgendjemand, dann bist du halt gleich ganz mal schnell ganz unten.
Ja, und hattest du schon mal irgendwelche Leute, was dir geschrieben haben, wo du dann gesagt hast, ey, bitte hol dir irgendwie professionelle Hilfe oder hast denn die Nummer geschrieben von Telefonseelsorge oder sonst irgendwas?
Also, ich habe zum Glück jetzt nicht noch nicht so die ganz krassen Fälle gehabt. Ich habe tatsächlich jetzt, ich kann mich gerade an zwei erinnern, bei denen ich gesagt habe, ich kann dir da wirklich nicht helfen, du musst einfach zu jemandem, der sich damit professionell auskennt, weil ich da einfach nicht die Handhabe dafür habe. Ich kann dir meine eigenen Erfahrungen sagen, ich kann dir sagen, was ich persönlich finde, wie man da handeln müsste, aber ich habe das selber noch nicht erlebt und ich habe das auch, ich kenne zwar so ein bisschen mich mit der Psyche von den Menschen aus, aber halt auch nicht so krass wie so ein Profi, der das sein Leben lang macht, deswegen hol dir da Hilfe. Also das hatte ich tatsächlich schon zweimal, kann ich mich daran erinnern. Und habe dann auch weiterverwiesen. Es hat dann aber tatsächlich auch geholfen, allein schon das Schreiben, dass die mit mir geschrieben haben und ich so meine Sicht geschildert habe. War dann schon cool. Also es ist schon cool, wenn man dann das Gefühl so bekommt, hey cool, man hat denen jetzt geholfen und es hat ihm auch wirklich was gebracht, auch wenn es nur ein kleines Gespräch war.
Ja, klar.
Ja gut, ich glaube, das ist auch eine gute Einstellung, wenn du so drauf bist. Also ich denke mal, das wäre zum Beispiel, du würdest nicht so viel in deinem Leben erreichen, wenn du nicht so wärst.
Ja, das ist auch das, was ich immer wieder sag. Ich verstehe nicht, wie viele Promis und wirklich die richtigen Superstars so komplett Bilder ablehnen oder so ihre Fans beleidigen oder so, weil die sind halt genau deswegen dort, wo sie sind. So, die Fans haben letztendlich diesen Typen oder diese Frau so hoch gepusht und nicht er selbst. Weil wenn du kannst so gut sein, wie du möchtest, du kannst der krasseste Typ sein auf der ganzen Welt, wenn die Leute dich nicht mögen, wenn die Medien dich nicht pushen, dann funktioniert es nicht, dann bist du trotzdem unbekannt. Und ich verstehe es nicht, dass man da nicht diese Dankbarkeit haben kann. Ich verstehe, dass das irgendwie mal abfacken kann, wenn man rausgeht. Und bei mir geht's ja noch. Also ich gehe raus und man erkennt mich, ich mache ein paar Bilder. Aber es gibt ja wirklich Superstars, da gehst du halt in die Straße rein und du kommst halt keinen Meter weiter, weil Hunderte, 200, 300 von Menschen irgendwie Bilder von dir wollen. Das ist halt schon, ich kann mir schon vorstellen, dass es dann schon sehr, sehr anstrengend ist.
Es gibt's ja allein schon in Deutschland. Ich meine, guck dir Knossi an. Wenn Knossi irgendwo in Berlin rumläuft, du kriegst die Straßen nicht mehr zu. Also da ist alles voll mit Menschen.
Ja.
Aber nochmal kurz wegen dem Twitch-Ding. Ich finde immer, man kann ziemlich, also man baut sich ja seine eigene Community so ein bisschen auf. Und ich finde, man kann ziemlich viel an der Community rumschrauben und kann die komplette Gruppe ein bisschen beeinflussen. Weil du merkst einen großen Unterschied, wenn du jetzt zum Beispiel bei einem Knossi in den Stream reingehst, wo du ziemlich viele Beleidigungen und sonst irgendwas hörst. Oder zu Montana Black in den Chat reingehst. Da sind echt manchmal sehr komische, dubiose Menschen. Und dann gehst du zu anderen Leuten, wie zum Beispiel Funk Royal, Gronkh oder sonst irgendjemanden, wo du dann merkst, dass die Leute ultra lieb, ultra nett sind, weil das sind einfach von ihrem Vorbild, das, was eben streamt, halt einfach vorgelebt wird. Deswegen glaube ich, umso netter du im Stream bist und umso positiver du in die Sache reingehst, umso positiver machst du die Leute, die was dir zugucken.
Ja, du entwickelst die ganzen ja mit.
Ja.
Ja, klar.
Also du erziehst ein bisschen. Genau, du erziehst die Leute so ein bisschen. Ich denke mal, das ist ganz wichtig. Und wenn du da halt ziemlich viel, also du hast ja jetzt einen Zuschauerkreis, der bewegt sich so zwischen 12 und 20.
Auf Twitch?
Allgemein so. Die Leute, die dich hauptsächlich followen, wo dich.
Ach so, vom Alter her?
Ja.
Ja, also 12. Ich habe schon sehr, sehr viele Junge, das stimmt, aber tatsächlich nicht nur bis 20, sondern schon bis 30. Also ich habe schon auch Ü25 Leute mit dabei.
Ah, okay. Ja, nee, aber gerade für die Leute so 12 bis 18, wenn du da ein Vorbild bist, je nachdem, wenn du jetzt irgendeinen Scheiß baust, sag ich jetzt mal, dann denken die, oh, wenn der das macht, kann ich das auch. Und dann
das stimmt.
Dann etabliert sich das halt einfach.
Das stimmt. Und auch da macht man auch immer mal wieder Fehler, wo man dann sich selber denkt, wow, okay, das war jetzt vielleicht nicht so cool. Dann nimmt man die Story halt wieder raus oder dann schreiben halt die Leute so, hey, fand ich jetzt nicht so cool. Ja, hast recht, man ist halt auch nur ein Mensch. So. Ja,
klar. Und, ach, kam das schon vor?
Ja, also es sind halt Kleinigkeiten gewesen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar kein Beispiel. Ich weiß nur, dass ich mal irgendwie eine Story gemacht habe und dann habe ich halt irgendwas Falsches gesagt. Und das kam halt dann nicht so gut für Jüngere an. Und dann habe ich mir auch drüber Gedanken gemacht, ja, stimmt, habe ich vielleicht schlecht formuliert, war vielleicht nicht so cool, Story rausgenommen und dann nochmal klargestellt und so. Also das ist schon ein bisschen kritisches Thema, man muss da schon wirklich aufpassen, was man sagt. Aber wichtig finde ich trotzdem, dass man authentisch ist und so ist, wie man ist. Also ich glaube, das ist auch so das Erfolgsrezept für viele, dass die einfach sich nicht verstellen. Andererseits kenne ich aber auch viele Leute in dem Social-Media-Bereich, die genau das machen und damit auch erfolgreich sind. Also sie setzen wirklich
ein Beauty Palace. Ich glaube, es nicht nur im Social-Media-Bereich. Also es gibt ja nicht umsonst dieses Sprichwort, trifft niemals deinen Helden.
Ja. Ja. Es ist aber wirklich so, man.
Weil wenn es halt jetzt wirklich so ist, also wenn du authentisch bist und du bist, wie du bist, kannst du nicht sein. Als Schauspieler kannst du gar nicht so sein, weil dann nimmst du ja viele verschiedene Rollen an und je nachdem musst du einen anderen Charakter entwickeln. Und dann, wenn du halt persönlich ein ganz anderer Mensch bist, aber dich jetzt zum Beispiel in einen Captain America Steve Evans verliebt hast, und aber der aber komplett anders ist im privaten Leben und der läuft dir auf der Straße entgegen und denkst, ja Mann, oh geil, Captain America, und oh, der macht jetzt so und so und dann läuft halt nichts. Ja, und dann denkt er einfach, gut, Chris Evans ist eigentlich nicht der Mensch, was man jetzt kennt, aber das war jetzt nur ein Beispiel.
Aber ich glaube, da sind schon viele Räume so geplatzt, und dann hat ein Promi gesehen, dann, na, ich habe jetzt keine Zeit, dann geht das, und dann sieht man so, also ich glaube, da sind schon viele hart getroffen worden.
Aber du sagst ja, okay, bei dir ist jetzt gerade nicht so krass, aber wenn du jetzt Leute auf der Straße siehst und die wollen unbedingt ein Bild von dir machen, hat es dich schon mal angepisst, dass du denkst, oh nee, jetzt nicht schon wieder, und ich muss jetzt doch eigentlich weiter.
Nee, also eigentlich, ehrlicherweise, muss ich wirklich sagen, ich freue mich da immer drüber. Es gab bislang drei Situationen, wo ich ein Bild abgelehnt habe. Einmal war das direkt vor einem Kampf. Da war ich in der Halle unten, habe mich gerade warm gemacht und dann kam halt jemand und wollte ein Bild machen. Hab ich gesagt, sorry, gerade nicht, ich bin im Tunnel. Wenn, dann gerne danach. So, das war das erste Mal. Das zweite Mal ist
da. Du hast mir erstmal eine geschoben.
Nee, aber der hat dann auch Bap, weg. Einfach so ein Kick.
Können wir.
Nee, also das war so das Erste. Und dann das Zweite war, da war ich mit meiner Familie halt gerade am Essen, am Tisch und so. Und während du, das ist halt aber auch frech, während du am Essen bist mit deiner Familie, kommt da, kann ich ein Bild machen? Wo du denkst so, hä, Alter, Digga, siehst du nicht, dass ich gerade mit meiner Familie am Essen bin? So während du, ich schieb mir gerade das Steak rein, weißt du, und der kommt und will ein Bild, so. Und das Dritte war, da waren wir tatsächlich am Drehen, also da hatten wir draußen, haben wir eine Szene gedreht. Und während der Szene kam der halt einfach her und wollte, also wir waren nicht im On, aber trotzdem wollte dann ein Bild. Ich so, nein, Mann, wir sind hier gerade am Arbeiten, es geht gerade nicht. So, wenn wir fertig sind, dann gerne. So, der hat halt voll alle gestört, so rennt halt mitten rein. Dass noch Security gekommen ist und den weggepackt hat, hat noch gefehlt. Also es war halt so, aber das waren wirklich die drei einzigen Situationen, wo ich ein Bild abgelehnt habe.
Gab es auch mal so richtige, so Fans, die was sich auf dem Bild angesprochen haben, die was so richtig gestunken haben?
Boah, ja. Ja. Boah, ja. Ja, gibt schon. Wurde dir dann
gesehen. Boah, das ist doch ekelhaft.
Ja, ey. Ja, so. Wo du dann halt so, du versuchst halt dann schon so.
Du willst ja professionell bleiben.
Ja, professionell zu bleiben und dann denkst du dir, Alter.
Leute, wenn ihr das hört, wascht euch. Hygiene ist ultra wichtig, Mann.
Echt eklig.
Es ist ultra wichtig, wascht euch
unbedingt. Aber wirklich wascht, nicht nie diese sogenannte Türkendusche mit Nodeo, sondern wascht euch.
Ja.
Das ist echt wichtig.
Zähne putzen. Und mit der Zahnspachtel, mit der Zungenspachtel. Der
Zahnspachtel.
Mit der Zungenspachtel nicht zu weit nach hinten, sonst kotzt ihr noch ins Waschbecken.
Ja. Ich verstehe jetzt nicht die Aussage, aber gut.
Aber es gibt ja auch Leute, die sind so richtig frech. Hey, Smolik, mach mal Bild. Und ich erzieh die dann. Mach mal Bild. Ich erzieh die dann. Ich sag, dann, was hast du gesagt? Frag mal bitte richtig, sonst kriegst du kein Bild von mir. Formulier mal den Satz richtig, dass ich ein Bild mit dir mache. Sei nett. Und dann komm, okay, kann ich bitte ein Bild haben? Das ist echt so.
Hey, Smolik,
lass ein Bild machen. Ja, ist echt so, Mann. Du denkst ja, what the fuck? Das ist geil, Mann. Aber ich bin halt dann auch so straight. Ich sag das einfach. So, ich bin halt mega direkt und ich sag das denen dann
auch. Ja, gut, das Problem ist halt, wer will sich gegen dich auflehnen? Das ist halt das größte Problem, so.
Aber hast du auch schon mal so Fans gehabt, so die mehr Schrank sind als du?
Ja, natürlich.
Die dann herkommen. Aber echt jetzt?
Echt? Ja, so Bodybuilder und so,
klar. Echt?
Ja.
Ja, aber die können halt nicht fighten, so.
Ja, weichen zwei, dreimal aus und dann können die nicht mehr. So. Aber klar.
Ja, du hast ja auch Videos gemacht, wo du gegen Fans im Stadtpark und sowas, die was dich verprügeln durften.
Genau, das war cool. Ja, das heißt, was heißt verprügeln durften? Das waren halt so Challenges. Also
Der eine hatte ich ja richtig gehittet, ne?
Da haben wir, also da hatte ich die Hände auf dem Rücken und die durften praktisch schlagen und dann hast du halt Kandidaten. Das ist halt eben der Vorteil bei der Challenge. Die trauen sich natürlich nicht zu schlagen, weil als Normalo, wenn du jetzt nicht gerade Kampfsportler bist, hast du so eine Hemmung, jemand anderes ins Gesicht zu schlagen. Das ist ja eigentlich normal. Und dann kann man halt ein bisschen besser ausweichen, aber der hatte halt keine Hemmung. Ich hatte halt die Hände auf dem Rücken so und dann weich mal aus. Ich meine, ein paar weichst du schon aus, aber ein paar habe ich auch richtig kassiert so. Aber ich meine, das war ja mein Format, ich habe es mir auch ausgesucht und letztendlich war es auch das, was dann auch unterhaltsam war, aber ist dann schon cool. Also die ganzen Sachen kann man leider gerade gar nicht mehr machen.
Hast du schon mal Kollabos gemacht mit anderen? Also du hast schon mal Kollabos mit anderen YouTuber gemacht, das weiß ich. Ich habe mich ein bisschen informiert. Aber gab es zum Beispiel mal Kollabos, die was du?
Fanboy.
Ich habe mich einfach nur informiert vorher.
Professionell.
Gab es schon mal Kollabos, wo du dir eigentlich dachtest, ich sollte es wahrscheinlich nicht tun, weil die Fanbase von ihm eigentlich nichts bei mir zu suchen hat, weil die Differenzen so extrem sind zwischen deinem Content, was du lieferst, und dem Content, was der andere liefert. Also gab es schon mal etwas, wo du zwar eine Kollabo gemacht hast, weil es sinnvoll gewesen wäre wegen den Zahlen, aber du die Person eigentlich nicht mochtest, was dahinter steht?
Nee, das eigentlich nicht. Also, dass ich die Person nicht mochte, hatte ich noch nie, weil ich ja davor immer in Kontakt mit denen bin und man nicht sagt, jo, lass mal treffen, lass mal ein Video machen. Man schreibt halt schon miteinander oder lernt sich halt erstmal so ein bisschen kennen und checkt halt ab, wie ist denn der drauf. Also, das kann ich.
Wenn, dann würde das passieren, wenn du mit Agenten arbeitest. Das heißt, dass dein Agent mit seinem Agent redet und, hey, die haben was ausgemacht.
Management.
Was machen.
Management meinst du?
Nicht Agenten.
Okay. Agent 007 oder?
CSI Miami oder was los?
Ich weiß immer.
Toto und Harry oder?
Toto und Harry!
Heute sind wir nicht Jack und Hyde, wir sind Toto und Harry.
Toto und Harry.
Nee, das hatte ich nicht. Dass dann die Communities nicht zusammengepasst haben. Ja, das gab's schon.
Das merkt man meistens in den Kommentarsektionen.
Ja, aber ich finde das auch gar nicht schlimm, wenn das mal so ist. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mit Julienko, also von der Mann von der Bibis Beauty Palace.
Die ist verheiratet?
Ja, klar.
Also die hat Asche des Todes, Mann.
Ja, die haben richtig krasses Haus.
Hast du das Haus von der gesehen?
Ich war da drin.
Was?
Ich habe doch im Gästezimmer geschlafen.
Also das Haus ist brutal. Die haben im Keller unten haben diesen heftigen Pool
mit
Bäumen und was weiß ich.
Ich weiß, aber war jetzt mal Real Talk. Guck mir die Videos von denen jetzt nicht so an, aber so sind die wirklich nett. Also es sind wirklich nette Menschen.
Glaube ich, aber die haben Kinder abgezogen, Mann. Also vor allem Bibis Beauty Palace, da kannst du erzählen, was du willst.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich habe das nicht verfolgt. Ich weiß nur, wie sie zu mir waren.
Sie haben dich abgezogen, oder?
Nee, aber das
ist der Hass ins Team.
Das ist einfach die Marketingstrategie, die was sie fährt. Ich weiß, dass sie zum Beispiel 30.000 Euro für eine Erwähnung verlangt von einem Produkt, wo du bewerben willst, in einer Instagram-Story.
Oh, alles schon krass.
Und es ist halt...
Das ist schon krass.
Da gehen wir halt
irgendwann
schon.
Irgendwann machst du dich halt mal. Du musst halt, am Anfang war es ja auch irgendwelche DM-Produkte beworben.
Ja, aber so, warum bewirbst du nicht Sachen, wo du dahinter stehst, wo du sagst, ich suche mir eine Firma aus, wo ich der Meinung bin, das ist die.
Ja, manche Leute sehen halt einfach nur noch das Geld.
Ja, das Ding ist aber wirklich jetzt mal Real Talk, versetz dich mal in die Lage, ist es schon sehr verlockend. Guck mal, da klatscht dir jemand, sagen wir mal hier, keine Ahnung, ich nehme hier den Kulli, so, und du findest diesen Kulli total scheiße, weil der gar nicht schreibt und total durchdrückt und alles. Aber ich bewerb den Kuli, du kriegst 100.000 Euro dafür. Und dann überlegst du dir schon.
Natürlich hat alles seinen Preis, aber du solltest dir selbst eine Moral aufbauen, wo du sagst, okay, es gibt einfach manche Dinge, wo ich halt einfach nicht bewerben will. Zum Beispiel, gerade was zum Beispiel mit Casino jetzt zur Zeit los ist. Es muss eine Moral geben, wo selbst du sagst, es sind jetzt 120.000 Euro, die was ich bekomme, aber ich verliere mein komplettes Image dadurch.
Das stimmt.
Also du verlierst, klar, du kriegst 120.000 Euro, aber du verdienst danach wahrscheinlich nicht mehr so viel, weil die Firmen nichts mehr mit dir zu tun haben wollen, weil du Glücksspiel bewirbst. Und das muss man sich halt vor Augen führen, was man da manchmal für Auswirkungen hat. Auch für sich selber und auch für andere.
Du musst halt gucken, wo dann die Grenze halt ist.
Weil ja, und die moralische
Grenze. Das ist genauso, wie wenn jemand zu dir sagt, ey, yo, kriegst schon 500.000 Euro, wenn du hier diesen Pelzmantel mit echt Tigerfell bewirbst.
Von dem letzten Tiger auf der Erde. Letzten
Tiger in, was weiß ich, Südafrika, was weiß ich, wo die leben.
Du musst halt deine Prinzipien haben.
Aber gut.
Nein.
Doch.
Tiger gibt's auch in Afrika.
Nein.
Tiger gibt's in Afrika?
Nein. Das sind Dschungellebewesen.
Und Afrika
ist kommen aus dem asiatischen Dschungel.
Was in Afrika? Ich glaube, Löwen gibt's in Afrika, oder?
Ich google
das. Ja, google.
Ich mach das jetzt mal.
Google auch gleich, ob Angela Merkel neben Hitler stand.
Dich hasse ich so, Alter. Tiger gibt's in Afrika. Gibt's Tiger in Afrika? Leben Tiger in Afrika?
Nein.
Ja, redet mal was. Redet mal irgendwas Tolles. Ich
okay.
Bleib am Faden.
Ja, also ja. Warte, ich wollte gerade sagen, man muss halt seine Prinzipien haben. Ich zum Beispiel bin so, ich bewerbe...
Es gibt keine Tiger in Afrika.
Ja, ich habe wieder mal gewonnen.
Also ich bewerbe grundsätzlich keine Glücksspiele oder irgendwas, was mit sexuellen Sachen zu tun hat. Es gibt ja Kollegen, die da auch schon Penispumpen oder irgendwas beworben haben. Und halt auch so Games nicht. Außer... Es wäre wirklich ein Game, wo ich sage, wow, voll geil, ich zock das selber voll gern, aber es sind halt meistens dann doch so Minigames oder irgendwie so Kackspiele, wo ich sage, so, damit will ich gar nichts zu tun haben.
Gibt es auch Firmen, die was dir zwar nicht so viel zahlen, weil es zum Beispiel kleine Familienunternehmen sind oder sonst irgendwas, wo du aber trotzdem sagst, ey, du findest diese Produkte so geil und du würdest zwar nicht arg viel daran verdienen, aber du bewirbst sie trotzdem, weil du das mega cool findest, was die machen oder so?
Ja, tatsächlich. Also ich habe jetzt einen Tisch bekommen, einen wirklich sehr, sehr schönen Tisch, so einen Marmortisch, und das ist auch ein kleineres Unternehmen und ich krieg von dem gar nichts. Ich habe gesagt, okay, pass auf, ich finde deinen Tisch cool, wäre cool, wenn du mir den Tisch gibst, ja, zur Verfügung stellst und ich mach dann Werbung dafür, ich mach dann Bild oder zeig es dann meinen Videos, weil ich den Tisch halt einfach voll feier und so habe ich halt einfach nur, und das mache ich wirklich nur, wenn ich dieses Produkt echt extrem feier, dass du wirklich auch kein Geld dafür verlangst, dass du einfach nur das Produkt bekommst und fertig. Das war jetzt auch so bei Elgato. Ich habe ja von Elgato, habe ich ja diese Streaming-Sachen bekommen.
So mit den ganzen Streaming-Light, Capture-Card
und genau. Was weiß ich alles. Und ich habe da natürlich auch kein Geld dafür bekommen. Ich bin ja noch ein extrem kleiner Streamer und von denen auch komplett korrekt, weil ich ja 2000 Follower auf Twitch habe gerade. Aber die gesagt haben, okay, finden wir cool, dass so eine Person das jetzt auch macht.
Und sind die von sich aus auf dich zugekommen?
Nee, ich habe den schon geschrieben. Also es war halt so, also normalerweise schreibe ich kein Unternehmen mehr an, aber es war halt so, ich wollte mit Twitch anfangen. Ich habe auch selber keine Ahnung gehabt, was man da alles braucht. Und dann habe ich den halt geschrieben, weil ich wusste, Elgato ist so eine Marke, die halt in Twitch irgendwie etabliert ist.
Die ist auch mega gut.
Ich so, hey, ich kenne mich in dem, ehrlich gesagt, kenne ich mich in dem Bereich gar nicht aus. Ich war halt komplett ehrlich. Ich will halt neu anfangen. Ich weiß nicht, was man da braucht. Könnt ihr mir das vorschlagen? Vielleicht können wir irgendwie miteinander zusammenarbeiten. Muss ja nicht jetzt sein, aber vielleicht, wenn ich größer bin. Also so habe ich halt. Und dann hat er geschrieben, voll korrekt, hey, wir kennen dich und so und wir finden es cool. Und wir können dir ein paar Produkte zuschicken und das passt. Und wie sich das dann entwickelt, können wir dann schauen, bis eine Zusammenarbeit halt langfristig geht, wo du dann auch tatsächlich dann irgendwie Geld bekommst oder halt einfach nicht. Und da habe ich die Produkte bekommen und die habe ich halt gezeigt in meiner Story und die sehen die ja auch immer in meinen Twitch-Streams oder YouTube oder so. Und das war's. Also sowas mache ich tatsächlich auch, wenn ich die Produkte feiere. Also ich feiere ja eigentlich grundsätzlich alles, was ich mache, aber wenn ich wirklich sage, okay, das ist jetzt so, das Unternehmen hat jetzt, gut, Elgato schon, aber jetzt bleiben wir mal bei dem Tisch, es hat jetzt noch nicht so viel krassen Gewinn, wo du sagst, okay, du unterstützt halt die Firma einfach, weil du es selber voll geil findest.
Das ist cool. Aber wenn du früher bei deinen Kämpfen warst, ich will eins wissen, du kennst doch den Film von Eminem, hier Dingsbums, wie heißt er?
Eight Mile.
Hm? Da wo er doch, bevor er dann richtig dann auf die Bühne geht, wo es ihm dann mega beschissen geht und sowas. Hm? Gab es bei dir mal einen Moment, wo du irgendwie vor einem Kampf dich noch schön übergeben hast oder dich eingeschissen hast oder Panik bekommen hast oder angefangen hast zu heulen? So, lass uns mal rein hinter die Türen, hinter einem Boxkampf. Erzähl mal, was geht da hinten alles so ab?
Also, jetzt mal Real Talk wirklich, also vor meinem allerersten WM-Profititelkampf, das war im Deutschen Theater in München, da wusste ich, dass das so, das war ja so der Traum, ja. Profi-Weltmeister zu werden. Und ich hatte auch den allerersten Live-Kampf bekommen an diesem Abend, der jemals einen Mann bekommen hat. Also es gab zu diesem Zeitpunkt noch keinen Mann, der es geschafft hat, im Kickboxen einen Live-Kampf im Fernsehen zu kriegen. Also ich war praktisch der Erste. Und da war ich so scheiß nervös vor dem Kampf. Und ich weiß noch ganz genau, ich war in der Umkleidekabine. Ich trinke immer Rote-Bete-Saft.
Warum?
Weil, und das ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen, dass Rote-Bete-Saft deine Ausdauer fördert. Also du bist dadurch tatsächlich fitter.
Boah.
Ist so. Also könnt ihr mal googeln.
Rote-Bete, aber den Saft?
Ja, es schmeckt total eklig, das stimmt. Es schmeckt total eklig. Ich habe das halt einen halben Liter darunter gekippt. Und dann war ich so nervös und wirklich, ich habe mir so einen Kopf gemacht in der Kabine, war noch alleine. Und ich habe dann wirklich ins Waschbecken gekotzt.
Boah.
So ganz, das ganze rote Beete-Zeug ist wieder rausgekommen.
Ist jemand da wieder reingekommen?
War alles
rot. Alles roten,
denkst du, nein, mich dann so, nein, fuck, alles weggewischt. Nein, nicht, dass mein Trainer noch sieht und so, dann alles noch gewischt. Das war schon so ein krasses, krasses Erlebnis, weil ich halt extrem nervös war vor dem Fight, weil du wusstest halt so, wow, du kannst halt heute alles versauen oder alles kriegen. Aber sonst ist es so, dass man positiv aufgeregt ist, man hat halt Bock zu kämpfen. Das Schlimmste ist immer, wenn man da in der Kabine ist und man wartet und wartet und wartet und passiert halt noch nichts, weil man, also ich hatte immer relativ spät die Kämpfe, weil ich meistens einen Hauptkampf hatte. Und dann ist es halt so, man macht sich warm, man zieht sich an, man macht sich bereit und dann geht man halt rein. Also das Feeling kann man halt nicht beschreiben, wenn man in den Ring reinläuft, wenn dann die ganzen Leute halt einem zujubeln oder auch zubuhen, passiert ja beides, und man läuft da rein und man sieht so, alle gucken auf dich und dann kommt deine Musik und das ist schon richtig krass.
Du vergisst doch um dich herum dann alles irgendwann.
Richtig krasses Gefühl, so wirklich.
Voll im Film dann. Ja, und nach dem Fight, gibt's da auch irgendwas Besonderes, wo du immer gemacht hast, so eine Tradition, die was du nach einem gewonnenen Kampf immer gemacht hast?
Also ich habe tatsächlich so mehr Rituale. Ich habe immer am Kampftag so eine Kreuzkette, die habe ich mal geschenkt bekommen von meinem Dad. Die ziehe ich immer nur am Kampftag an. In den Rundenpausen trinke ich immer Powerade Blue oder auch Red, aber meistens Blue. Schleichwerbung hier am Start. Und wenn ich einen Kampf gewinne durch Knockout, dann mache ich immer so ein,
ja, sind dein Salto,
so ein Salto-Radwende, sowas, ja. Ja, und danach nehme ich mir meistens noch immer Zeit für die Fans. Und da gibt's auch eine lustige Geschichte. Und das war auch tatsächlich im Deutschen Theater da, dieser Fight. Ich habe mir Zeit genommen für die Fans. War alles cool. Dauert ja dann immer 1-2 Stunden. Und dann sind alle auch schon aus der Halle raus, weil ich den letzten Kampf des Abends hatte. Ich zurück in die Kabine, duschen, alles. Ich war eigentlich fast noch allein. Und ich bin dann so halb nackt da in der Umkleide. Und dann kommt, und das ist no shit, dann kommt eine Dame rein, ein Nummerngirl. Und wollte mit mir da vögeln. Und ich dachte mir so, what the fuck? Und ich hab's tatsächlich
nicht gemacht. Aber ich riech doch noch nach Kotze mit roter Beete.
Ich hab's tatsächlich nicht gemacht. Das war so ein bisschen creepy. Und ich hab dann gesagt,
was ist da hinten eigentlich los? Ich stell mir so vor, dass du dann wieder so kommt, das Nummergirl rein und dann kommt nochmal die Aufregung und dann kommt nochmal das letzte Stück rote Beete und Powerade hoch.
Ja, vor allem, es war halt auch so richtig schlecht, die kommt so rein. Oh, ich hab gedacht, das ist meine Kabine. So, was? Und so, nein, das war echt.
Kannst du bitte gehen?
Krass, Mann. Aber gibt's sowas öfters, dass du Fangirls hast, die was dir auch wirklich DMs schreiben oder Direktnachrichten schreiben?
Ja, also extrem. Man muss aber sagen,
du bist ja vergeben, ne?
Ich bin vergeben. Man muss sagen, seitdem ich auch vergeben bin, ist es wirklich weniger geworden. Und dass da Frauen, also Männer sind da wirklich krasser. Männern ist es scheißegal, die schreiben trotzdem die Frau an, ob die vergeben ist oder nicht. Frauen sind da schon ein bisschen zurückhaltender. Also so hab's ich gemerkt, so war meine Erfahrung. Es gibt zwar schon ein bisschen, die mir schreiben, also nicht so viele, aber ein paar. Aber als ich dann keine Freundin hatte und es auch bekannt war, haben schon extrem viel geschrieben. Weil da bist du, also ich sag jetzt mal, ganz ehrlich, wenn du irgendwie Bock hattest zu vögeln, du bist in deine DMs rein, hast dir eine ausgesucht und fertig. Ja, also so ging das. Und das ist halt tatsächlich dann auch, dir muss halt auch bewusst sein, das ist jetzt nicht, weil du so ein geiler Typ bist und so geil aussiehst, das ist dann tatsächlich wegen dem Fame. Es ist halt einfach so.
Ja, Erfolg, Geld.
Also das muss dann halt auch einem klar sein. Ich meine, klar, letztendlich ist vielleicht das auch eine Mischung, aber trotzdem.
Hast du schon mal Schwanzbilder geschickt bekommen von Männern?
Nein, aber von Frauen tatsächlich extrem viel.
Von Bildern, von Frauen,
ja, Schwanzbildern? Nee, von Frauen Schwanzbildern, ja, Transen. Kennen wir doch.
Das verfolgt jemand den Podcast, ne?
Ja, nee, von Frauen halt Nacktbilder, Videos und so habe ich auch schon bekommen.
Ja. Krass. Ja, aber man fühlt sich ja selbst dann schon geil, wenn man sowas bekommt.
Ja, oder? Natürlich.
Sind wir mal ehrlich,
ja, natürlich. Man fühlt sich
das schon geil.
Natürlich, du denkst halt schon so, ja, Mann, voll geil und so. Also am Anfang war es halt schon krass. Ich meine, wenn man da reinwächst und dann kennt man das alles noch nicht und auf einmal schreiben die halt. Normalerweise ist es ja so, dass du immer Frauen klärst als Mann, aber auf einmal schreiben die halt voll viel Frauen und du denkst dir, wow, geil und ich bin der Geilste und es ist schon, man läuft da schon Gefahr auch abzuheben. So, es
wirklich. Was machst du eigentlich dagegen? Also gegen diese Gefahr abzuheben? Gibt's irgendwas, was dich am Boden hält? Irgendwie so, du triffst einmal in der Woche deine Familie, die was dich wieder runterholt oder triffst deine Freundin, die dir einen runterholt oder?
Also tatsächlich die Erfahrung. Tatsächlich die Erfahrung, weil ich selber schon, ja, ich würde sagen, ich hatte schon so ein bisschen Phasen, wo ich so ein bisschen abgehoben war. Und dann macht's halt die Erfahrung, weil du dann weißt, okay.
Die hattest du wirklich?
Ja, die hatte ich. Also,
kann ich bestätigen.
Gerade wenn's so, das war jetzt nicht mehr. Das war, jetzt würde ich mal gern wissen, was, welche Phase, was meinst du?
Du hattest halt so eine heftig arrogante Phase, Mann.
Aber wann?
Oh Gott, das ist wirklich schon länger her. Also ich kann mich nur daran erinnern, das war so die Anfangszeiten von der Shisha-Bar hier bei uns.
Ja.
Da, wo es wirklich noch ziemlich am Anfang war, und da gab's so Phasen, wo du reinkommen bist, und man hat schon gedacht, oh mein Gott, der fühlt sich echt wie der größte Kaiser hier drin, ey.
Ja, das ist, aber
jetzt nicht mehr so, muss man schon sagen.
Nicht mehr so?
Ja, ich meine, ein bisschen was gehört auch zu deinem Sportlertum dazu,
also ja,
zu dem, was du erreicht hast.
Liegen gleich die Fäuste. Nee, man muss ja auch eine gewisse Selbstpräsenz und Selbstbewusstsein ausstrahlen. Das ist ja auch wichtig, und viele kennen dann den Unterschied zwischen Arroganz und Selbstbewusstsein nicht. Aber, nochmal, um auf die Story zurückzukommen, es war tatsächlich sogar zur Anfangszeit, man checkt es auch selber gar nicht so. Also, es ist ja komplett eine neue Welt. Auf einmal kenne dich so viele Leute und dir schreiben so viele Leute, wie geil du bist, und so viele Frauen interessieren sich für dich, und dann kommt halt auch so die ersten Autos und die ersten Sachen, die du dir leisten kannst, und das ist so alles komplett neu. Und es ist wirklich sehr, sehr schwierig, da nicht abzuheben. Wirklich, weil da gibt's eine Geschichte. Ich war mit zwei Kumpels in einem Club. Damals konnte man noch in Clubs gehen. und da war so eine VIP-Party, und da war dieser, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Momo News, der damals so Facebook-Selfie-Videos und so gemacht. Der war auf Facebook extrem erfolgreich, also Millionen von Zuschauern gehabt. Und der hat halt da so eine Party gemacht. Und dann waren wir halt in dem VIP-Bereich, hatten da den Table, und da war ich mit zwei Freunden. Und dann kommen halt auch die Mädels und so, und dann hat halt so ein oder zwei von den Mädels wollten noch ein Bild von Kumpels von mir haben, weil die dann wissen, okay, hey, der ist bekannt, und mit den Kumpels und so will ich mich auch gut verstehen. Und haben halt die auch Bilder mit denen gemacht, und hat ein Kumpel von mir gesagt, also jetzt mal Real Talk, man fühlt sich schon geil. Und so, es ist echt schwer, da irgendwie sich nicht geil zu fühlen, weil es ist schon sehr, sehr verlockend. Und ich finde auch, man muss tatsächlich auch die Erfahrung machen, dass man so dieses Abgehobene hat, um dann auch tatsächlich auf die Fresse zu fliegen, um zu merken, hey, war vielleicht nicht so cool. Weil man kriegt alles irgendwie im Leben zurück, und dann das Leben holt dich auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, und das ist einfach so. Und dann zu sagen, okay, das war jetzt nicht so cool, das weiß ich jetzt, und da versuche ich mich irgendwie weiterzuentwickeln und mich anders zu verhalten.
Ja, du hast ja nicht nur dieses extreme Positive, sondern du hast halt auch das extrem Negative, wenn du jetzt mal Scheiße bauen solltest. Klar. Du hast dann tausende Leute, die was dir DMs schreiben, dass du eben nicht mehr so geil bist, sondern dass du ein ziemlicher Wichser bist, du bist ein Arschloch und was soll das, und weil du hast ja beide Seiten, du hast diese extrem positiven Sachen und diese extrem negativen Sachen.
Ja, bei diesen negativen Sachen, da würde ich jetzt mal gerne einsteigen, da habe ich jetzt eigentlich ewig lang gewartet.
Steig ein!
Aber ihr quatscht mir hier die Ohren.
Ja, Entschuldigung.
Das ist ja der Wahnsinn. Und ich habe dich gesehen, was du so ein arroganter Wichser.
Und hab ich direkt beleidigend hier. Also,
hab ich gar nicht gesagt.
Und nee, gerade wenn man negativ ist, also du stehst ja in der Öffentlichkeit, ja. Du trainierst mit Kollegen und Freunden, du schneidest YouTube-Videos, du bist auf Instagram und so weiter und so weiter. Du hast eigentlich täglich mit Menschen zu tun. Eigentlich 24/7.
Mhm.
Und wenn nicht in der Arbeit, dann halt zu Hause mit Freunden oder sonst irgendwas. Aber du hast täglich mit irgendwelchen anderen Menschen zu tun. Und du hast so viel um die Ohren, du hast ja eigentlich gar keine Zeit, negativ drauf zu sein. Und dann denke ich mir, irgendwo muss ich jetzt dahin fressen. Weil wenn du jetzt so, niemand ist 100% positiv. Und wenn du negative Gedanken hast oder es dir schlecht geht, was machst du dann? Weil du kannst ja eigentlich nicht negativ sein.
Ja, also jeder Mensch hat negative Phasen. Selbst ein Dwayne The Rock Johnson, wo du dir denkst, oh, der ist ja immer gut drauf. Jeder hat negative Phasen, und auch ich natürlich. Und natürlich zeigt man die nicht so gerne in der Öffentlichkeit, wobei ich sagen muss, dass ich mittlerweile auch so ein bisschen gepolt bin, dass auch, wenn es mir mal schlecht geht, dass ich das dann auch ehrlich sag. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der dann
unter die Dusche geht, ich weine unter der
Dusche, oder
meine Tränen, nicht sie.
Genau. Ich bin ein Clown, ich mache mir ein Lächeln ins Gesicht, aber die Tränen fließen trotzdem. Nein, ich will da nicht so dieses Mitleid haben, deswegen zeige ich das nicht so gerne, aber natürlich ist es hart, weil du willst halt irgendwie, du musst dann halt auch manchmal, und das ist in diesem Business so, du musst halt manchmal auch eine Maske aufsetzen, wenn es dir gerade nicht so gut geht und du halt gerade irgendwie eine Kooperation hast und du musst die halt abliefern, weil das vertraglich so festgelegt ist, dann musst du halt gerade einfach dein Lächeln aufsetzen und gut drauf sein in dieser Story und nicht, okay, und dieses Shampoo, ich habe da eigentlich gerade keinen Bock gerade drauf, weil ich bin, aber hier, nimm das mal so, jetzt funktioniert dann nicht mehr.
Ja.
Und aber ich sag dir ehrlich,
kannst du das dann komplett abschalten im Moment? Also kannst du dann sagen, dass du den Schalter nimmst und einfach, okay, das, was gerade mich belastet, ist mir gerade total scheißegal?
Ja, das lernt man im Business.
Aber das ist doch, glaube ich, ungesund.
natürlich ist es ungesund, aber jetzt wollte ich gerade dazu kommen, was mir hilft. Ich habe da ja so ein Konzept entwickelt. Also wenn es mir schlecht geht, und das rate ich auch immer den Leuten da draußen, die auch mir zuhören, und das ist wirklich auch jetzt für eure Zuschauer vielleicht was Interessantes, gibt es da so einen Gameplan, den man hat, oder den ich zumindest habe, wenn es mir schlecht geht, was ich mache. Wenn es dir schlecht geht, musst du erstmal herausfinden, warum es so ist. Ja, zum Beispiel Geschichte, ich hatte eine Wohnung, also ich musste aus meinem Haus raus und hatte zwischenzeitlich eine Wohnung. Und in dieser Wohnung habe ich mich total unglücklich gefühlt, weil es einfach die Lage war komisch und alles. Und dann war ich halt unglücklich und nicht so zufrieden und ich habe mich nicht wohlgefühlt. Und habe ich mir gedacht, warum ist das so? Und dann habe ich mir auch, okay, es liegt an der Wohnung, ich fühle mich hier nicht wohl. Was ist der erste Schritt? Ich muss was dagegen tun. Ich muss mir eine neue Wohnung suchen. So, das heißt, ich muss erstmal erkennen, was mein Problem ist. Ich muss versuchen, was dagegen zu tun. Und einfach handeln, einfach was tun, ja, und nicht nur in Selbstmitleid versinken, einfach handeln. Und dann bei mir natürlich noch das Training und auch, und das wird sehr unterschätzt, finde ich, Meditation. Also ich meditiere fast regelmäßig, also ich versuche tatsächlich jeden Tag zu meditieren, klappt nicht immer, aber das bringt wirklich sehr, sehr viel, weil du in der Meditation auch sehr viele Sachen verarbeitest, weil du dir wirklich einmal am Tag...
Ja, meditierst du oder versuchst du einfach nichts zu denken? Also versuchst du irgendwas Spezielles zu denken?
Das ist ja Meditieren.
Ja, genau. Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Meditation. Also was ich mache. Visualisieren, das heißt, du stellst dir vor, zum Beispiel, wie du kämpfst. Und wenn du einen Kampf hast, stellst du vor, wie der abläuft. Dass du dann auch wirklich darauf vorbereitet bist oder gehst Techniken durch. Oder du stellst dir vor, wie du Millionär bist oder irgendwas. Ja. Und dann gibt's halt dieses Meditieren, wo du nichts denkst. Also du denkst,
das kenn ich.
Du denkst an dein drittes Auge eigentlich, sagt man immer, zwischen Nase und also an der Stirn in der Mitte und daran denkst du halt und dann kommen aber trotzdem deine Gedanken, die werden kommen und du wirst halt gezwungen einmal am Tag dich wirklich mit dir selbst zu beschäftigen, mit deinen Gedanken.
Ja, weil, vor allem eins nach dem anderen, also nicht genau. Eins auf einmal, sondern du probierst dann ein Problem nach dem anderen und, irgendwie zu lösen.
Und das hilft dann halt extrem, weil du dich tatsächlich mit dir selber auseinandersetzt und dann kannst du auch so positiv sein und natürlich, wenn es dann auch gut läuft und die Klicks sind da und die Angebote und die Anfragen und deine Karriere und auch dein Privatleben, alles läuft, dann bist du natürlich auch gut drauf, ist ja klar. Wenn aber irgendwas nicht läuft, musst du halt versuchen, trotzdem weiterzumachen. Das war ja auch bei mir schon oft der Fall so, dass dann einfach nicht lief, die Klicks kamen nicht oder die Aufträge kamen nicht oder irgendwie du bist verletzt oder irgendwas Privates ist passiert mit Ex-Freundin oder whatever, dass du dann trotzdem dich aufraffst und weitermachst. Und das ist letztendlich, glaube ich, das Wichtigste.
Du musst dich dann... Du musst erstmal feststellen, wo dein Problem liegt.
Ja, und da wollte ich kurz einhaken, ja. Weil dadurch, dass wir ja auch diese Themen mit psychischen Belastungen, gerade Depressionen und sowas hatten, das ist eben das Riesenproblem, was viele Menschen nicht verstehen, die was mit Depressionen noch nie was zu tun hatten. Wenn du unter Depressionen leidest, dann du kannst noch so oft meditieren und nachdenken, du wirst keinen Grund finden, warum du gerade schlecht drauf bist oder warum es dir nicht gut geht, weil die Depression dich allein schon runterzieht und du findest Kleinigkeiten, die was dich dann immer wieder runterziehen und an viele Sachen kannst du gar nichts ändern. Also eine Depression ist halt schon ein großer Unterschied zu, du fühlst dich nicht gut. Deine Tipps sind ultra hilfreich für Leute, die sich gerade nicht gut fühlen, die was mal so einen Down haben, vielleicht so einen Wochendown, wo es ihnen nicht gut geht. Aber bei Depressionen ist es halt ein ganz anderes Problem, weil du könntest noch nicht mal lokalisieren, woher kommt überhaupt das, dass ich gerade Depressionen habe, weil die sind da. Die sind einfach da.
Aber es muss ja ein Grund sein, es muss ja irgendwas passiert sein, warum du depressiv bist.
Ja, aber daran also, kannst du ja nichts mehr
selber nicht drauf. Du weißt es selber nicht.
Aber ich höre euren Podcast auch. Und da könnten wir jetzt eine kleine Diskussion anfangen, weil ich bin da eine andere Meinung einfach, weil ich der Meinung bin, dass ich auch Depression hatte. Und ihr habt im Podcast gesagt, dass man, wenn man einmal Depression hatte, die immer hat und man einfach lernt, damit umzugehen. Und ich denke, dass es nicht so ist. Einfach aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, dass ich es auch schon hatte. Wirklich extrem, auch so mit richtig krassen Gedanken und so. Und ich der Meinung bin, dass man da wirklich rauskommen kann, und diesen, ich nenne es jetzt mal inneren Dämonen, den man in sich hat, wirklich nutzt, um noch krasser und positiver und erfolgreicher zu werden. So. Und ich verstehe, was ihr meint mit diesen, man ist halt dann depressiv und dann zieht sich jedes kleine Ding runter, weil das hatte ich tatsächlich auch so. Das ging mir genauso. Aber bin ich halt der Meinung, das ist vielleicht nicht einfach und das schafft vielleicht auch nicht jeder und es ist auch wirklich sehr, sehr schwer, aber ich glaube, wenn man sich wirklich auseinandersetzt damit und wirklich diesen Charakter in sich hat, wo man sagt, okay, was könnte mein Scheißproblem gerade sein und man sich wirklich damit beschäftigt, so war es bei mir zumindest, dann kommt man da auch sehr wohl raus. Also das ist meine persönliche Meinung.
Ich glaube, du hast einen riesengroßen Vorteil. Also ich will nicht bestreiten, dass du Depressionen hast, auf keinen Fall. Ich glaube dir das auf jeden Fall.
Hatte.
Aber ich glaube, du hast einen riesengroßen charakteristischen Vorteil, was andere eben nicht haben. Du hast diese Kämpfernatur, du hast dieses, du bist mit Kampfsport groß geworden, schon als kleines Kind hast du schon Kampfsport gemacht. Und ich glaube, da ist diese Kämpfernatur eine ganz andere. Ich glaube, viele, also wahrscheinlich der Großteil der Leute, die was Depression haben, haben das eben nicht.
Ja.
Und deswegen haben wir auch immer gesagt, nehmt das, was wir sagen, nie für bare Münze, sondern wenn es euch nicht gut geht und ihr wisst nicht, woran es liegt, dann holt euch bitte professionelle Hilfe. Weil das sind dann die Kämpfer, die was mit euch dann kämpfen, um diese Sachen nämlich dann zu erledigen.
Ja, also klar, da gebe ich dir auch recht. Ich glaube, man muss das auch irgendwie in sich haben. Und deswegen, ich würde das aber, wie gesagt, nicht pauschalisieren. Es ist vielleicht so, dass der Großteil damit wirklich extrem Probleme hat und immer haben wird, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist und dich immer verfolgen wird. Aber ich glaube, es gibt auch einen Bruchteil, die wirklich da komplett, also wirklich komplett rauskommen können und nicht, dass wieder, wenn was Kleines passiert, das hat er dir ja auch mal im Podcast erwähnt, wenn irgendwie was Kleines passiert, dass man sich wieder runterziehen
lässt. Das ist ja bei mir richtig schlimm.
Ja.
Also bei mir ist es ja katastrophal.
Aber ich denke mal, das ist halt auch ein, kommt von Charakter zu Charakter unterschiedlich, wie du mit der Depression umgehst.
Ja, wenn
du halt einen starken Charakter hast, dann kannst du sie vielleicht, also ich bin immer noch der Meinung, du kannst sie nicht besiegen, du hast sie irgendwo in dir drin, die ist halt dann eingeschlossen, da ist sie halt drin. Du wirst sie niemals ausradieren können.
Ja, okay, also dann können wir, ich kann mich eigentlich drauf einlassen, dass man in sich hat, das ist wie dieser innere Dämon und den dann aber für sich nutzt.
Ja, genau, der Meinung bin ich ja auch.
Aber den so, also ich habe den praktisch so verschlossen, dass es gar nicht mehr rauskommt. Natürlich habe ich auch wieder Phasen, wo ich traurig bin und so, aber das ist dann keine Depression, es ist einfach nur eine Down-Phase, gerade wie der Herr da hinten. Ja, wie war der Name nochmal?
Ja, das ist Tobias.
Tobias, sorry, ich bin so schlecht im Namen. Wie der Tobias gemeint hat, dass man dann einfach eben diese Phase, diese Down-Phase hat und aber keine Depression.
Ja, es ist halt ein großer Unterschied. Ich glaube, viele heutzutage wissen den Unterschied nicht, also kennen den Unterschied nicht. Und gerade auf Social Media merkst du sowas dann extrem, dass Leute dann Aufmerksamkeit suchen, weil sie denken,
ja,
sie haben Depressionen, aber in Wirklichkeit haben sie einfach nur ein kurzes Down. Also es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen Depression und einer kurzen Down-Phase.
Nee, da gebe ich dir recht, ja.
Ich wünsche es keinem, ich wünsche es meinem schlimmsten Feind nicht, weil eine Depression ist was, wo du machst dich selbst fertig in dem Moment. Und es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn dein eigener Körper gegen dich selbst kämpft. Ja. Das ist ekelhaft wie Hölle. Lieber kämpfst du gegen andere Leute, so wie der Michi. jetzt kommen wir aber schon zum Ende.
Warte, ich möchte noch kurz was zu dem Ding sagen.
Hallo, dann sag was.
Willst du das jetzt alleine hier übernehmen?
Du hast den Anfang gemacht, ich mach das Ende.
Nein, du machst die ganze Zeit zwischendrin, ich bin einfach nur da. Egal. Nee, ich wollte nur gerade eben nochmal sagen, hier die eigenen Dämonen für sich benutzen. Du hast das Ganze ziemlich gut beschrieben. Ich würde das Ganze so sehen wie ein Buch, ja. Und eigentlich ein Buch lernt dich jedes Mal irgendwas. Und ich nehme mal das Buch Depressionen oder Dämonen, innere Dämonen. Mhm. Und du schließt dieses Buch und es ist abgeschlossen. Du bist mit dem Thema durch und stellst es ins Regal. Und jetzt kommst du wieder in so eine Phase oder du kommst irgendwas, um Ansporn zu brauchen. Und dann blätterst du in dem Buch und suchst nach Hinweisen oder suchst halt nach Ratgebern. Und das ist halt dieser innere Dämon, beziehungsweise diese Depression, wo du dann halt sagst, okay, das kann ich für mich nutzen.
Der Metapherkönig, ey, was ist denn da los?
Das war geil, oder?
Hast du mir dann Gaming Booster durch die Nase gezogen, Alter?
okay, ich mach das Ende. Fick dich.
Kommst doch wieder ins Waschbecken.
Okay. Scheiß doch wieder in die Toilette.
Du warst neben die Toilette.
Das war das Ekligste, was ich in meinem ganzen Leben gehört habe.
Das war das Ekligste, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Naja, dann lassen wir uns halt mal wieder in dem Hallenbad einblasen von der Transe. Jetzt macht es
Ende. Wir beenden jetzt diese Folge, okay? Also, ihr könnt uns natürlich schreiben. User-Mails sind immer noch erwünscht. Wir lieben User-Mails, wir ziehen sie.
Jetzt kriegt man wahrscheinlich welche, weil der Michi da war.
Ja, aber dann wollen die Leute nicht uns schreiben, dann wollen sie ihn schreiben. Nein, ihr könnt unter unserer Mail nicht ihn schreiben. Ihr könnt unter unserer Mail uns schreiben.
Ja.
Und die geht podcast.jackal.hyde@gmail.com. So, bitte schreibt mal. Und nun...
Wir sind so Schluss. Traurig, weil uns
so richtig so gezwungen. Schreibt uns endlich mal.
Ja, wir brauchen hier.
Uns hören jedes Mal 60, 70, 80 Leute zu und keiner schreibt.
Ja, Alter. Das ist halt echt so.
Das ist traurig.
Da könnt ihr echt mal hier mal was sagen. So, ihr seid scheiße, ihr seid gut. Ihr könnt positive wie negative Kritik können wir eigentlich empfangen. Gut.
Wir kommen zur Spotify-Playlist.
Und ich würde mal sagen, unser
Gast macht den Anfang.
Also du kennst ja unser Ritual so.
Zwei Lieder, ne?
Ja, du darfst zwei machen. Lass doch zwei machen.
Ach so, weil ich klicke da immer weg bei dieser, bei dem Ritual. Das ist bei mir dann immer vorbei, wenn ich dann.
Am höre, Ende kommt immer
das Beste. Ja, aber das machen voll viele. Ich habe auch Leute mit Leuten geredet, die einen Podcast hören, die ab da klicken sie weg.
Aber hinter dem Spotify, den kommen doch immer die witzigen Sachen.
Ja, da kommen auch immer lustige. Egal, mach.
Michael Smolik, was wünschst du dir für Tracks auf der Playlist, Jekyll and Hyde?
Michael Smolik, deine Chance.
Eiskalt, Eigenwerbung.
Aber auch nur, weil es wirklich zu dem Thema passt, Motivation.
Okay,
wenn man sich den Text anhört.
Knallt's rein. Okay, und das zweite Lied? Jetzt such dir noch eins rein, was vielleicht nicht von dir ist.
Nee, das muss ich noch raussuchen.
Ja, irgendeins, wo du feierst.
Ich würde tatsächlich, und das habe ich von dir.
Von mir?
Jetzt sage ich von dir, Jonathan, ja. Das höre ich auch im Training und das ist von
Amarant.
Ja, Amarant, Adrenalin.
Okay.
Mega geiles Lied.
Gut, Tobias, möchtest du uns noch mit irgendeinem Scheiß
Ja, ich nehme wieder ein bisschen mit Bum Bum Bum. Ich nehme Moskau, da Tweakers und Harrison Ford. Moskau.
Okay. Ich nehme. Soll ich was Tolles nehmen? Soll ich was.
Was Altes fehlt?
Was Altes?
Ja, wir haben nichts Altes jetzt gerade.
So 80er.
80er, 70er so.
80er. Da gibt's doch eine geile Playlist. Ja.
Smokey.
Nichts gegen Smokey.
Smokey bitte. Fan.
Nein. Ach, ich nehme einfach.
Ja.
Ja. Ich nehme von Sweet Fox on the Run.
Jetzt weiß ich auch, warum du die ganzen Lieder von Guardians of the Galaxy kennst und sowas, weil du halt einfach die komplette Playlist runtergeladen hast.
Nein, ich habe sie favorisiert.
Ach so, okay.
Hör auf, in meinen Spotify-Account reinzugucken.
Du hast hier drei Bildschirme und einer davon ist ein 87 Zoll Flachbildschirm-Fernseher.
Gut. Wir kommen zum Ende. Hier haben wahrscheinlich schon 90% der Leute abgeschaltet, so wie Michael Smolik das mitgeteilt hat. Aber trotzdem, wir beenden den Podcast jetzt. War schön, dass ihr dabei wart. War aufschlussreich für uns. Vielen Dank an Michael Smolik, dass er dabei war.
Hat mich sehr gefreut.
Ja, muss ja.
Was?
Okay, auf Wiedersehen. Macht's gut. Ich hab euch lieb. Die meisten jedenfalls.
Tschüss.
Tschüssi.
Ja. Die Schnauze. Ey.
Hey. Kraftig.
Sag mal was.
Hallo.
Nein, tschüss.
Okay.